Rainer, lies mal vor.
18. Kapitel, Teil 2.
Sie wissen also jetzt, gegen wen wir zu kämpfen haben. Aber auch wir sind nicht ganz machtlos. Wir haben auf unserer Seite die Kraft der Überlegung. Eine Kraft, die dem Geschlecht der Vampire versagt ist. Wir haben wissenschaftliche Erfahrungen. Wir können frei denken und handeln. In der Tat sind unsere Kräfte, soweit sie reichen, ungefesselt und wir können beliebigen Gebrauch davon machen. Wir hängen selbstlos an der Sache, deren Ziel ja auch kein egoistisches ist. Das hat viel zu sagen. Nun wollen wir uns über die allgemeine Natur der uns entgegentretenden feindlichen Kräfte und über das individuelle Nichtkönnen klar werden. Das heißt, wir wollen die Fähigkeiten der Vampire im Allgemeinen und die unseres Gegners im Besonderen betrachten. Alles, worauf wir fußen, ist Tradition und Aberglaube. Das scheint im ersten Augenblick nicht viel, wenn man bedenkt, dass es sich um Leben und Tod handelt. Aber dennoch müssen wir zufrieden sein. Erstens, weil wir nicht anders können. Weitere Mittel stehen uns nicht zur Verfügung. Und zweitens, weil schließlich diese Dinge, Aberglaube und Tradition, doch wenigstens etwas sind. Beruht nicht darauf allein der Glaube anderer an die Vampire und leider auch der unsere? Wer von uns hätte noch vor einem Jahr die Möglichkeit, solche Dinge zugegeben, inmitten unseres wissenschaftlichen, skeptischen, nüchternen 19. Jahrhunderts? Haben wir doch Dingen die Möglichkeit abgesprochen, die wir vor unseren eigenen Augen sich abspielen sahen? Nehmen Sie also mit mir an, dass der Glaube an die Vampire, sowohl wie auch an ihre Lebensbedingungen und an den Schutz gegen sie, augenblicklich auf derselben Basis beruht. Denn Sie dürfen mir Glauben schenken. Der Vampir ist überall bekannt, wo Menschen leben. Im alten Griechenland, im alten Rom, er spukt in ganz Germanien und Frankreich, in Indien wie in Cherson, sogar in China, das doch so weit in jeder Hinsicht von uns abliegt, ist er bekannt. Und die Menschen fürchten sich dort vor ihm bis auf den heutigen Tag. Er folgt den Spuren der isländischen Berserker, der von Teufeln erzeugten Hunnen, der Slawen, Sachsen und Magyaren. So weit reichen also unsere Kenntnisse über ihn. Und in der Tat ist so manches, was jene Völker von ihm glaubten und noch glauben, durch das erwiesen, was wir an uns selbst erfahren mussten. Der Vampir lebt weiter und kann nicht sterben im Laufe der Zeit. Er gedeiht immer weiter, solange er sich vom Blute lebender Wesen ernähren kann. Noch mehr. Wir wissen auch, dass er sich sogar zu verjüngen vermag, dass seine Lebenskraft immer größer wird und sich immer wieder zu erneuern scheint, wenn er genügend Nahrung hat. Aber ohne sie kann er nicht existieren. Er ist nicht wie andere. Hat doch unser Freund Jonathan, der wochenlang mit ihm zusammenlebte, ihn nie essen sehen. Er wirft keine Schatten und gibt dem Spiegel kein Bild, wie Jonathan gleichfalls beobachtet hat. Er hat die Stärke vieler Männer. Zeuge dafür ist wiederum Jonathan, der ihn das Tor vor den Wölfen verschließen sah, der seinen Griff beim Aussteigen aus dem Wagen fühlte. Er kann sich in einen Wolf verwandeln, wie wir seit der Ankunft jenes gespenstischen Schiffes in Whitby wissen, wo er einen Hund zerriss. Er kann als Fledermaus erscheinen. Frau Mina hat ihn als solcher am Fenster in Whitby beobachtet. Jonathan ihn aus dem Fenster unseres Nachbarhauses fliegen und Freund John am Fenster von Lucy sitzen sehen. Er kann im Nebel kommen, den er sich selbst schafft. Dafür haben wir das Zeugnis jenes pflichtgetreuen Kapitäns. Aber nach dem, was wir weiter wissen, ist die Entfernung, auf die er solchen Nebel erzeugen kann, auf einen gewissen Umkreis begrenzt. Er kommt auf den Strahlen des Mondes als elementarer Staub. Freund John hat ja die unheimlichen Schwestern auf Schloss Dracula auf diese Weise entstehen sehen. Er kann sich klein machen. Wir selbst haben Lucy, ehe sie zum ewigen Frieden einging, durch eine haarfeine Spalte der Grufttür hineinschlüpfen sehen. Er kann, wenn er einmal seinen Weg gefunden, überall hinein und heraus, es mag noch so fest verschlossen, ja sogar verlötet sein. Er sieht in der Dunkelheit. Eine mächtige Gabe auf dieser Welt, die die Hälfte der Zeit im Finsteren ruht. Aber ich bin noch nicht zu Ende. Er kann das alles und ist dennoch nicht frei. Im Gegenteil, er ist noch mehr Gefangener als ein Galeerensträfling, als ein Narr in seiner Isolierzelle. Er kann nicht überall hin, wohin es ihn gelüstet. Er, der außerhalb der Natur steht, muss sich dennoch einigen ihrer Gesetzen fügen. Warum, wissen wir nicht. Er darf das erste Mal nirgends eintreten, außer es lädt ihn einer der Bewohner ein. Danach allerdings kann er kommen und gehen, wann er will. Seine Macht zerstiebt, wie die aller bösen Dinge, wenn der Tag kommt. Nur zu gewissen Zeiten hat er seine begrenzte Freiheit. Wenn er sich nicht an dem Platz befindet, an den er gebunden ist, kann er sich nur um Mittag und genau bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verwandeln. Diese Dinge sind mir erzählt worden, und unsere Aufzeichnungen lassen uns schließen, dass dies wirklich so ist. Denn er konnte innerhalb der ihm gezogenen Schranken alles tun, was er wollte, wenn er sich in seiner Heimaterde, in seinem Sarg oder an einem verrufenen Platz befand, wie zum Beispiel in dem Selbstmördergrab in Whitby, war dagegen an anderen Plätzen bezüglich seiner Verwandlung an eine bestimmte Zeit gebunden. Ebenso erzählt man sich, dass er fließendes Wasser nur zur Zeit der eintretenden Ebbe oder Flut passieren kann. Aber es gibt Dinge, die ihn so angreifen, dass er alle Kraft verliert. Wie wir wissen, hat der Knoblauch diese Eigenschaft und gegen geheiligte Dinge, wie zum Beispiel das Kreuz, das auf unserem Tisch liegt, ist er machtlos. Er hält sich schweigend in respektvoller Entfernung. Es gibt auch noch andere Bannmittel, von denen ich Ihnen berichten will, für den Fall, dass wir bei unserer Verfolgung ihrer bedürfen sollten. Ein Zweig wilder Rosen auf sein Grab gelegt, hindert ihn am Herauskommen. Eine geweihte Kugel, die man in den Sarg schießt, tötet ihn endgültig. Und welch friedenbringende Wirkung ein Pfahl hat, die man ihm durch das Herz treibt, wissen wir ohnehin. Ebenso, dass das Abschneiden des Kopfes ihn zur Ruhe bringt. Wir haben das mit eigenen Augen gesehen. Wenn wir das Versteck dieses Mannes finden, dann können wir ihn dort in seinem Sarg festhalten und vernichten, wenn wir das beobachten, was wir erfahren haben. Aber er ist schlau. Ich habe meinen Freund Arminius von der Universität Budapest gebeten, mir einiges über den Mann mitzuteilen. Er muss tatsächlich jener Voivode Dracula gewesen sein, der sich in den Türkenkriegen berühmt gemacht hat, dessen Name über den Fluss weit hinein bis in das Land der Türken bekannt war. Wenn sich das wirklich so verhält, dann war er kein gewöhnlicher Mann. Denn damals und noch Jahrhunderte später wurde er als der klügste und geschickteste, aber auch als der tapferste der Söhne des Landes jenseits der Wälder gerühmt. Diese mächtige Denkkraft und Entschlossenheit hat er mit ins Grab genommen und führt sie nun heute gegen uns ins Feld. Die Dracula waren, sagt Arminius, ein großes und edles Geschlecht. Von einzelnen seiner Sprösslinge erzählten allerdings die Zeitgenossen, dass sie Bündnisse mit dem Satan hätten. Sie lernten seine Künste in den Bergen beim Hermannstädter See, wo der Teufel jeden Zehnten seiner Schüler als Tribut fordert. In unseren Akten kommen Worte vor wie Strigoika, Hexe, Ordok und Pokol, Satan und Hölle. In einem der Manuskripte fanden wir den Grafen Dracula sogar als Vampir bezeichnet. Wir wissen ja alle, wie viel Wahres daran ist. Aus den Lenden dieses einen entsprangen große Männer und edle Frauen, deren Gräber die Erde heiligen, auf der solche Scheußlichkeiten existieren können. Denn es ist nicht der kleinste der von ihm ausgehenden Schrecken, dass er seine Wurzeln tief in alles Gute schlägt. Auf einer Scholle, die jeder geheiligten Erinnerung bar ist, kann er nicht weilen.
Während wir sprachen, sah Herr Morris unverwandt nach dem Fenster, dann stand er ruhig auf und verließ das Zimmer. Es entstand eine kleine Pause und der Professor fuhr fort.
Nun heißt es überlegen, was wir tun. Wir haben hier eine schöne Anzahl von Daten und wir müssen unseren Feldzugsplan entwickeln. Wir wissen aus Jonathans Angaben, dass vom Schloss nach Whitby 50 Kisten Erde transportiert und ohne Ausnahme in Carfax abgeliefert wurden. Wir wissen auch, dass einige dieser Kisten später weggeschafft worden sind. Ich meine, unser erster Schritt müsste sein, sich zu vergewissern, ob alle übrigen sich noch in dem Haus jenseits der Mauer, die Sie da sehen, befinden oder ob noch einige geholt worden sind. Wenn letzteres der Fall ist, müssen wir die Spur...
Hier wurden wir in etwas überraschender Weise unterbrochen. Vor dem Haus ertönte ein Pistolenschuss. Das Fensterglas war von einer Kugel zerschmettert, die die Fenstervertiefung streifte und dann in die gegenüberliegende Wand des Zimmers fuhr. Ich fürchte, dass ich doch im Innersten meines Herzens feig bin, denn ich schrie laut auf. Die Männer sprangen alle in die Höhe. Lord Godalming stürzte ans Fenster und riss es auf. Da hörten wir von außen Quincy Morrises Stimme.
»Entschuldigen Sie, ich fürchte beinahe, ich habe Sie erschreckt. Ich komme sogleich hinein und erzähle Ihnen.«
Eine Minute später trat er ein und sagte,
»Es war ja eigentlich töricht von mir, so etwas zu tun. Ich bitte Sie deshalb um Verzeihung. Frau Harker, ich fürchte, ich habe Sie arg erschreckt. Aber während der Professor seinen Vortrag hielt, kam eine große Fledermaus und setzte sich auf die Fensterbrüstung. Ich habe einen solchen Abscheu vor diesen Tieren bekommen, seit wir so viel erlebt, dass ich sie nicht mehr ausstehen kann. Ich musste hinaus und einen Schuss darauf abgeben, wie ich es in letzter Zeit immer getan habe, wenn ich abends eine Fledermaus sah. Du hast ja immer über mich deshalb gelacht, Arthur.«
»Haben Sie sie getroffen?«
fragte Van Helsing.
»Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Denn sie flatterte davon, auf den Wald zu.«
Ohne etwas weiteres zu sagen, nahm er wieder seinen Platz ein und der Professor wiederholte seine Feststellung.
»Wir müssen die Spur jeder einzelnen Kiste verfolgen, und wenn wir damit fertig sind, müssen wir das Scheusal auf seinem Lager entweder töten oder fangen. Oder wir müssen, wenn man so sagen kann, die Erde sterilisieren, so dass er keine Sicherheit mehr auf ihr findet. So werden wir ihn dann schließlich in Menschengestalt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang antreffen und mit ihm kämpfen, wenn er am schwächsten ist. Was nun Sie betrifft, Frau Mina. Heute Abend nehmen Sie das letzte Mal an unseren Beratungen teil, bis sich alles zum Guten gewendet hat. Sie sind uns viel zu kostbar, als dass wir Sie einer solch furchtbaren Gefahr aussetzen möchten. Wenn wir heute Nacht ausziehen, so fragen Sie nicht. Wir werden Ihnen später alles erzählen. Wir sind Männer und dazu geschaffen, Mühsal zu ertragen. Aber Sie müssen unser Stern, unsere Hoffnung sein. Wir werden umso freier handeln, je weiter wir Sie von der Gefahr entfernt wissen.«
Alle Männer, sogar Jonathan, atmeten erleichtert auf. Aber es schien mir nicht richtig, dass sie die Gefahr durch Verminderung ihrer Stärke, und die Stärke ist in diesem Fall wohl die beste Sicherheit, erhöhen, lediglich aus Rücksicht auf mich. Aber sie waren fest entschlossen, und ich konnte, obgleich es mir eine harte Pille war, nichts dagegen sagen, sondern musste ihr ritterliches Anerbieten annehmen. Herr Morris beendete unsere Besprechung, indem er sagte,
»Da wir keine Zeit zu verlieren haben, schlage ich vor, wir besichtigen jetzt gleich sein Haus da drüben. Zeitgewinn ist für ihn von ausschlaggebender Bedeutung und rasches Handeln von unserer Seite vermag ihm vielleicht noch einige Opfer zu entreißen.«
Ich gestehe, dass mir das Herz recht schwer wurde, als ich die Zeit zum Handeln so nahe herankommen sah. Aber ich fürchtete, ihnen eine Last zu sein und ihre Arbeit zu verzögern, so dass sie mich schließlich auch noch von ihren Beratungen ferngehalten hätten. Sie sind nun nach Carfax hinüber und haben Werkzeug mitgenommen, um sich den Eintritt zu erzwingen. Nach Männerart haben sie mir geraten, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Als ob eine Frau schlafen könnte, wenn sie die, die sie lieb hat, in Gefahr weiß. Ich werde mich niederlegen und, wenn Jonathan heimkommt, tun, als ob ich schliefe, damit er nicht auch noch um mich Angst haben muss.
Dr. Sewards Tagebuch.
1. Oktober, 4 Uhr vormittags. Gerade als wir das Haus verlassen wollten, brachte man mir eine dringende Bitte Renfields, sofort zu ihm zu kommen, da er mir etwas Wichtiges mitzuteilen hätte. Ich beauftragte den Wärter, Renfield zu sagen, dass ich am Morgen zu ihm kommen würde, im Augenblick aber zu tun hätte. Der Wärter fügte hinzu,
»Es scheint sehr dringlich zu sein, Herr Doktor. Noch nie habe ich ihn so ungeduldig gesehen. Ich bin überzeugt, dass er wieder einen Tobsuchtsanfall bekommt, wenn Sie ihm nicht seinen Willen tun.«
Ich wusste, dass der Mann dies nicht ohne besonderen Grund sagte. Gut, ich gehe doch lieber.
Die anderen bat ich, sich einige Augenblicke zu gedulden, da ich noch rasch meinen Patienten zu besuchen hätte.
»Nehmen Sie mich mit, Freund John«,
sagte der Professor.
»Die Beschreibung, die Sie in Ihrem Tagebuch von ihm gaben, hat mich sehr interessiert. Und sein Verhalten hängt doch da und dort mit unserem Fall zusammen. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Besonders, wenn er wieder einen seiner Anfälle hat.«
»Darf ich auch mitkommen?«
fragte Lord Godalming.
»Ich auch?«
fragte Quincy Morris. Ich nickte, und wir begaben uns durch den Korridor nach Renfields Zimmer. Er befand sich in einem Zustand großer Erregung. Seine Rede aber und sein Gebaren waren vernünftiger als sonst. Er verstand sich selbst vollkommen, was nach meinen Erfahrungen bei einem Irren etwas ganz Ungewöhnliches ist. Und er hielt es für selbstverständlich, dass seine Hirngespinste mit den Gedanken der Normalen auf eine Stufe gestellt wurden. Wir gingen alle vier in das Zimmer. Keiner sagte ein Wort. Er hatte mich rufen lassen, weil er sofort entlassen und heimgeschickt werden wollte. Er begründete diese Bitte mit seiner vollkommenen Wiederherstellung und seiner tatsächlichen Gesundheit.
»Ich appelliere an Ihre Freunde«,
sagte er,
»dass Sie mich nicht verurteilen. Übrigens haben Sie mich ja noch gar nicht vorgestellt.«
Ich war so erstaunt, dass das seltsame Verlangen des Irren, er möchte den Besuchern vorgestellt werden, mir gar nicht außerordentlich erschien. Nebenbei gesagt, lag in dem Wesen des Mannes etwas Achtunggebietendes, dass man einen Gleichberechtigten vor sich zu haben glaubte, und ich stellte ihn vor. Lord Godalming, Professor van Helsing, Herr Quincy Morris aus Texas, Herr Renfield. Er schüttelte jedem die Hand und fuhr dann wieder fort.
»Lord Godalming, ich hatte die Ehre, Ihrem Herrn Vater in Windham zu sekundieren. Aus Ihrem Titel entnahm ich zu meinem Bedauern, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Es war ein Mann, den alle, die ihn kannten, liebten und verehrten. In seiner Jugend war er, wie man erzählte, der Erfinder eines heißen Rumpunsches, der auf den Derbyabenden besonders gern getrunken wird. Der Morris. Sie dürfen auf Ihr Vaterland stolz sein. Seine Aufnahme in die Union war ein Schritt, dessen Bedeutung ja heute noch nicht abzusehen ist. Ein Schritt, der die Pole und die Tropengürtel unter dem Sternen- und Streifenbanner verbindet. Der Vertrag wird erst zur Geltung kommen, wenn einmal die Monroe-Doktrin ihren wohlverdienten Platz als politische Fabel einnehmen wird. Wie soll man seine Freude beschreiben, mit Van Helsing zusammenkommen zu dürfen? Herr Professor, ich entschuldige mich nicht, dass ich Ihnen gegenüber alle konventionellen Formen fallen lasse. Wenn jemand die Therapie durch seine Entwicklung der Gehirnmasse revolutioniert hat, so sind ihm gegenüber Formen ja gar nicht angebracht. Sie, meine Herren, die Sie durch Ihre Nationalität, durch Vererbung oder durch natürliche Anlagen bestimmt sind, Ihre Plätze in der sich bewegenden Welt einzunehmen, Sie rufe ich als Zeugen dafür an, dass ich so vernünftig bin wie die weitaus meisten Menschen, die im vollen Besitz ihrer Freiheit sind. Ich weiß, dass Sie, Herr Dr. Seward, als Menschenfreund sowohl wie als Jurist, Mediziner und Wissenschaftler mit mir verhandeln wollen, wie man eben mit einem verhandelt, der von der allgemeinen Regel abweicht.
Er brachte diesen letzten Appell mit einer höflichen Überzeugung vor, die ihren eigenen Reiz hatte. Wir waren alle verdutzt. Ich für meine Person war trotz der genauen Bekanntschaft mit dem Charakter und dem Leben dieses Mannes überzeugt, dass seine Vernunft wieder völlig zurückgekehrt sei, und ich fühlte das dringende Bedürfnis, ihm zu sagen, dass sein Zustand mich zufriedengestellt habe und ich die nötigen Formalitäten einleiten wolle, ihn morgen früh zu entlassen. Dennoch aber hielt ich es für besser, etwas zu warten, ehe ich eine so schwerwiegende Entscheidung traf, denn ich kannte schon seit langem die unglaublich raschen Veränderungen im Befinden des merkwürdigen Patienten. So begnügte ich mich, ihm einstweilen zu bestätigen, dass seine Besserung rapide vorwärts schreite, und versprach, ihm morgen früh eine längere Unterredung zu gewähren,
und die Mittel zu erwägen, wie ich ihn am raschesten seine Wünsche erfüllen könnte. Das schien ihm nicht zu genügen, denn er erwiderte rasch:
»Ich fürchte, Herr Doktor, dass Sie meinen Wunsch nicht begriffen haben. Ich möchte sogleich fort, auf der Stelle, jetzt, in dieser Stunde, in diesem Augenblick, wenn es möglich ist. Die Zeit drängt, und in unserem stillschweigenden Vertrag mit dem Sensenmann ist sie von ausschlaggebender Bedeutung. Ich bin mir bewusst, dass es einem so erfahrenen Arzt wie Ihnen gegenüber genügt, einen so einfachen, augenblicklich zu erfüllenden Wunsch auszusprechen, um ihn auch schon gewährt zu sehen.«
Er sah mich scharf an und wandte sich dann, als er den ablehnenden Bescheid in meinen Zügen las, an die anderen und suchte, ihre Meinung zu erforschen. Da ihm jedoch auch hier keine befriedigende Antwort zuteil ward, fuhr er fort:
»Ist es möglich, dass ich mich in meinen Voraussetzungen getäuscht habe?«
»Das haben Sie«, sagte ich offen und zugleich, wie ich fühlte, ziemlich schroff. Es entstand eine längere Pause. Dann sagte er leise:
»Dann werde ich wohl meinen Standpunkt in dieser Sache ändern müssen. Lassen Sie mich um diese Erlaubnis bitten, um diese Vergünstigung, um dieses Privileg, wenn Sie wollen. In einem solchen Fall kommt es gar nicht darauf an, Sie anzuflehen, denn es sind ja nicht persönliche Motive, sondern es geschieht um anderer Willen. Ich bin nicht frei genug, Ihnen meine ganzen Gründe auseinanderzusetzen, aber Sie dürfen überzeugt sein, dass es gute Gründe sind. Tiefliegende, selbstlose Gründe, die dem höchsten Pflichtbewusstsein entsprechen. Könnten Sie mir ins Herz schauen, Herr Doktor, Sie würden die Gefühle vollkommen begreifen, die mich bewegen. Nein, mehr als das. Sie würden mich unter Ihre besten und treuesten Freunde zählen.«
Wieder sah er uns alle scharf an. Ich gewann immer mehr die Überzeugung, dass diese völlige Veränderung in seiner Methode nur eine Erscheinungsform oder Phase seiner Narrheit war, und beschloss, ihn ruhig weiterreden zu lassen, da ich aus Erfahrung wusste, dass er sich, genau wie jeder andere Irre, am Schluss doch zufrieden geben werde. Van Helsing hielt den Blick mit der äußersten Spannung auf ihn gerichtet. Seine Augenbrauen zogen sich förmlich zusammen. Er sagte zu Renfield in einem Ton, der mich damals nicht überraschte, später dagegen sehr, wenn ich daran dachte, dass es war, als spräche er zu einem auf gleicher Stufe Stehenden:
»Können Sie uns nicht offen die Gründe sagen, die den Wunsch in Ihnen erregen, heute Nacht noch frei zu werden? Ich verspreche Ihnen, dass Dr. Seward, wenn Sie mir willfahren, mir, einem Fremden, der Ihnen ohne jedes Vorurteil gegenübertritt und genau weiß, was er will, Ihnen auf eigene Gefahr und Verantwortung heute noch die gewünschte Erlaubnis erteilen wird.«
Er schüttelte traurig den Kopf und ein Zug bitteren Vorwurfs trat auf sein Antlitz. Der Professor fuhr fort:
»Also, Herr Renfield, überlegen Sie sich die Sache. Sie erheben Anspruch darauf, als vollkommen vernünftig zu gelten und versuchen, uns mit Ihrer geistigen Klarheit zu imponieren. Das ist Ihnen noch gelungen, trotzdem wir alle Veranlassung haben, an Ihrer Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln, denn Sie sind ja noch nicht aus der ärztlichen Behandlung entlassen, die Ihr Zustand notwendig machte. Wenn Sie selbst uns nicht helfen wollen, den weisesten Weg zu wählen, können wir über unsere Pflicht nicht hinaus, zu der Sie uns zwingen. Seien Sie vernünftig und helfen Sie sich und uns. Wenn wir können, werden wir alle ein gutes Wort für Sie einlegen, dass Ihr Wunsch erfüllt wird.«
Der schüttelte wieder den Kopf und sagte:
»Dr. Van Helsing, ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Ihre Argumente sind stichhaltig. Wenn ich frei wäre, würde ich keinen Augenblick zaudern zu sprechen. Aber ich bin in dieser Sache nicht mein eigener Herr. Ich kann Sie nur bitten, mir zu vertrauen. Wenn Sie es nicht tun, auf mir ruht die Verantwortung nicht.«
Ich dachte, es sei nun Zeit, der Szene ein Ende zu machen, die nachgerade tragikomisch zu wirken begann, und wandte mich zum Gehen, indem ich sagte: »Kommen Sie, meine Freunde, wir haben noch etwas anderes zu tun. Gute Nacht.« Da als ich mich aber der Tür näherte, trat eine neue Änderung im Verhalten des Kranken ein.
Er sprang so rasch auf mich zu, dass ich einen Augenblick fürchtete, er wolle einen erneuten Mordversuch gegen mich unternehmen. Meine Befürchtung war aber grundlos, denn er erhob flehend seine Hände und wiederholte seine Bitte in rührenden Tönen. Als er sah, dass dieser Ausbruch seiner Gefühle uns gegen ihn nur mehr einnahm, indem es unseren Verdacht wieder verstärkte, wurde er noch dringlicher. Ich schaute Van Helsing an und sah, dass er meiner Überzeugung war. So wurde ich noch fester in meinem Vorsatz und machte dem Flehenden begreiflich, dass alle seine Anstrengungen vergebens seien. Ich hatte schon früher einmal diese wachsende Erregung an ihm bemerkt, wenn er eine Bitte vorbrachte, an die er schon lange dachte, wie zum Beispiel, als er mich seinerzeit um eine Katze bat. Ich erwartete jeden Augenblick, dass der Kollaps eintreten würde, wie bei jener Gelegenheit, und damit ein finsteres sich fügen. Meine Erwartung wurde aber getäuscht, denn als er wahrnahm, dass seine flehentlichen Bitten mich kalt ließen, geriet er förmlich in Raserei. Er warf sich vor mir auf die Knie und streckte seine Hände nach mir aus, die er in jammervoller Verzweiflung rang. Er überschüttete mich mit einem Strom von Beschwörungen, während heiße Tränen über seine Wangen herunterrollten und sein Körper und sein Antlitz die tiefste Bewegung widerspiegelten.
»Hören Sie mich, Herr Doktor, lassen Sie sich erweichen. Lassen Sie mich sogleich fort, fort aus diesem Haus. Schicken Sie mich weg, wie Sie wollen und wohin Sie wollen. Geben Sie mir Wärter mit Peitschen und Ketten mit. Lassen Sie mir die Zwangsjacke anlegen. Lassen Sie mich meinetwegen gefesselt und mit Fußketten in ein Gefängnis bringen. Aber lassen Sie mich fort von hier. Sie wissen ja gar nicht, was Sie tun, wenn Sie mich hier zurückhalten. Ich spreche aus der Tiefe meiner Seele, aus meinem Herzen. Sie haben keine Ahnung, wem Sie damit Leid zufügen und in welcher Weise. Und ich darf mich leider nicht näher erklären. Weh über mich, ich darf nicht sprechen. Bei allem, was Ihnen heilig ist, bei allem, was Sie lieb haben, bei Ihrer toten Liebe, bei Ihrer Hoffnung, die noch lebt. Um des allmächtigen Gottes willen, lassen Sie mich frei und retten Sie meine arme Seele vor dem Verderben. Hört ihr denn nicht, ihr Männer? Versteht ihr denn nicht? Begreift ihr denn nicht? Wisst ihr nicht, dass ich nun gesund bin und im vollen Ernst rede? Dass ich kein Narr mehr bin, der in einem Anfall von Tobsucht euch anschreit, sondern ein vernünftiger Mensch, der um seine Seele kämpft. Hören Sie mich, lassen Sie mich fort! Lassen Sie mich fort, lassen Sie mich fort!
Ich sagte mir, dass, wenn dies noch länger so weiterginge, er doch schließlich einen Anfall bekäme. Deshalb ergriff ich seine Hand und hob ihn auf. »Kommen Sie«, sagte ich streng. »Nichts mehr davon. Wir haben ohnehin schon genug. Gehen Sie zu Bett und versuchen Sie, sich etwas gesetzter zu benehmen.« Er schwieg sogleich und sah mich lange sinnend an. Dann erhob er sich, ohne ein Wort zu sagen, und ging zu seinem Bett hinüber, auf dessen Kante er sich setzte. Der Kollaps war eingetreten, wie bei früheren Angelegenheiten, genau wie ich es vorausgesehen. Wir verließen das Zimmer, ich als Letzter, und er sagte mit ruhiger, gefasster Stimme:
»Sie werden mir noch recht geben, Herr Doktor, wenn Sie sich später erinnern, dass ich in dieser Nacht mein Möglichstes getan habe, Sie zu überzeugen.«